Hebräer 10, Vers 37 und die erste Hälfte von Vers 38. Denn noch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Darum soll es heute Abend gehen. Das Thema von heute Abend ist aus Glauben leben. Das ist mir ein großes Anliegen, zu etwas darüber zu sprechen, wie das aussieht, wenn Gläubige wirklich aus Glauben und mit Gottvertrauen leben. Ich werde heute Abend einige sehr herausfordernde Dinge auch vor uns stellen. Und es ist mein Gebet, dass wir wirklich alle heute hier sitzen, wie wir das gesungen haben, dass wir darauf vertrauen, dass Gottes Wort allgewaltig ist, dass es lebendig ist, dass wir uns dadurch neu ausrichten lassen. Dass vielleicht heute Abend auch Herzensentschlüsse getroffen werden, die wirklich ganz konkrete Auswirkungen auf die Praxis unseres Glaubenslebens haben. Darum soll es gehen. Zuallererst mal die Frage, was ist Glauben eigentlich? Wodurch zeigt sich Glauben? Worauf basiert der Glaube? Es ist immer hilfreich, wenn man im Wort Gottes sich mit einem Begriff beschäftigt und dann guckt, wo steht das erste Mal? Wann wird das erste Mal erwähnt? Häufig ist es so, dass uns genau an dieser Stelle dann der Charakter dieser Sache vorgestellt wird. Das erste Mal, wo wir das Wort Glauben finden, ist in 1. Mose Kapitel 15, Vers 6. Lass uns das mal aufschlagen. Da lesen wir von Abraham, dem Gott eine Verheißung, ein Versprechen, eine Zusage gibt. Abraham war schon älter und menschlich gesprochen war es sehr, sehr unwahrscheinlich, eigentlich unmöglich, dass er noch Kinder haben konnte zusammen mit Sarah. Aber dann lesen wir in 1. Mose 15, Vers 5, dass Gott führte ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er sprach zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Hier wird eine Zusage Gottes gegeben. Gott gibt ein Versprechen, Gott gibt ein Wort, eine Zusage. Und was Abraham tut, ist, er nimmt Gott beim Wort. Er sagt, das halte ich für wahr. Darauf setze ich mein Vertrauen. Und das ist genau das, was Glauben kennzeichnet. Er gründet sich auf das Wort Gottes, auf eine Zusage Gottes. Das ist die Basis, das Fundament für den Glauben. Und im Fall von Abraham war das eine Sache, die eigentlich menschlich gesprochen unmöglich war. Es hat mal jemand gesagt, viele sind bereit zu glauben im Blick auf Dinge, die sie für wahrscheinlich halten, doch wahrer Glaube beginnt dort, wo die Wahrscheinlichkeit aufhört, denn er rechnet mit dem lebendigen Gott und nicht mit Statistiken. Hat mich mal sehr beeindruckt. Aber es ist wahr. Glauben hat nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun, sondern Glauben hat damit zu tun, dass wir uns auf das Wort Gottes stützen, egal wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das ist. Glaube hat nichts mit Statistik zu tun, sondern es geht darum, hat Gott geredet oder hat er nicht geredet? Und wenn Gott geredet hat, dann haben wir ein Fundament, auf dem wir stehen. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Das ist der Glaube, den wir haben. Ich möchte heute Abend auch mal immer wieder persönlich werden. Ist das der Glaube, der dein Glaubensleben kennzeichnet? Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Oder halten wir vielleicht manchmal Dinge für wahrscheinlich und sagen dann, ich glaube schon. Oder ist das wirklich was, wo wir sagen, Gott hat gesprochen und es steht felsenfest. Genau so wird es sein. In Römer Kapitel 4, da wird uns der Glaube Abrahams nochmal etwas konkreter vorgestellt. Ich möchte das auch gerne mal lesen. Da sagt Gott über Abraham in Römer 4, Vers 20. Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Abraham hatte Gewissheit, Abraham hatte Überzeugung, da war kein Zweifel bei ihm. Er gründete sich auf das, was Gott verheißen hatte. Und das ist genau das, was wirklichen Glauben kennzeichnet, was wirklichen Glauben ausmacht. Hebräer Kapitel 11 sagt, dass der Glaube eine Überzeugung ist von Dingen, die man nicht sieht. Eine Überzeugung von unsichtbaren Dingen. Und unsichtbare Dinge, das sind die ewigen Dinge, das sind die Dinge, die mit Gott in Verbindung stehen. Und darauf gründet sich der Glaube. Das Glaube ist keine vage Vermutung, kein vages Hoffen auf irgendetwas. Es ist kein Gefühl. Glaube ist eine Überzeugung, weil sie sich auf das Wort Gottes, auf Gottes Zusage stützt. Wir sehen das auch bei Noah. Ich möchte es auch mal lesen in Hebräer Kapitel 11. Da wird von Noah gesagt, auch ein beeindruckendes Beispiel von jemandem, der Glauben gezeigt hat. Vers 7, durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Noah hatte auch ein Wort Gottes bekommen, eine Zusage Gottes bekommen, einen Ausspruch Gottes empfangen. Und auf diesen Ausspruch Gottes hin hat dieser Mann 120 Jahre lang dieses Boot gebaut, wo weit und breit kein Wasser zu sehen war. Das muss man sich mal vorstellen. Die Menschen haben ihn ausgelacht wahrscheinlich dafür. Aber weil dieser Mann sich auf das Wort Gottes gestützt hat, dem Wort Gottes vertraut hat, hat er daraufhin auch gehandelt. Hatte diese Überzeugung, was Gott sagt, wird ganz sicher so eintreffen. Also Glaube beruht auf dem, was Gott uns gesagt hat und wir halten das für wahr. Es gibt viele Dinge, die bei uns als Gläubige mit Glauben in Verbindung stehen. Wir sind durch den Glauben errettet, Epheser 2, Vers 8. Das hat mit der Ewigkeit zu tun. Das ist so gewaltig, dass Gott gesagt hat, durch den Glauben gebe ich den Menschen ewige Errettung, wenn sie das im Glauben für wahr halten, was ich ihnen sage. Das hat Gott in seiner Weisheit als das Mittel bestimmt, wodurch wir Errettung, ewige Errettung empfangen. Durch den Glauben stehen wir, sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 1. Wir stehen nicht durch die Meinung von Lehrern, von Aposteln, von irgendwelchen Menschen, sondern durch den Glauben steht ihr. Durch den Glauben auf das, was Gott gesagt hat. Durch den Glauben können wir frohlocken, schreibt Petrus. Obwohl wir den Herrn Jesus nicht gesehen haben, können wir frohlocken mit unaussprechlicher Freude, weil wir Glauben haben, weil wir glauben, dass er in der Herrlichkeit ist. Durch Glauben wandeln wir. Das ist eine tägliche Sache. Nicht durch Schauen, sagt Paulus in 2. Korinther 5, sondern durch Glauben. Es sind eben Dinge, die nicht sichtbar sind. Es sind Dinge, darauf müssen wir vertrauen, unser Vertrauen setzen. Nicht so wie Thomas, erst wenn ich etwas gesehen habe, dann glaube ich es auch, sondern ich glaube es, weil Gott es gesagt hat. Und durch Glauben leben wir. Paulus hat das gesagt in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, das lebe ich aus Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das war eine tägliche Sache. Er lebte im Vertrauen auf diesen wunderbaren Herrn, der alles für ihn gegeben hat. Ist das so, dass wir täglich aus diesem Glaubensvertrauen leben? Wirklich ganz bewusst täglich Gott das Steuerrad unseres Lebens übergeben und sagen, ich vertraue dir, ich möchte mich von dir führen lassen. Ich möchte dich wirken lassen in meinem Leben. Ich möchte bereit sein, loszulassen und zu erleben, wie du führst. Glaube richtet sich sowohl auf generelle Glaubenswahrheiten, die wir in Gottes Wort finden, die Rechtfertigung, die Erlösung, Dinge, die uns dort erklärt werden, die sagt uns Gott, wie sie sind. Gott erklärt uns unsere Stellung in dem Herrn Jesus. Gott erklärt uns Dinge über die prophetischen Ereignisse, die vor uns stehen. Das sind alles Dinge, da sagen wir, weil Gott das gesagt hat, glaube ich, dass es genauso ist. Und das fällt uns doch relativ leicht, denn das verlangt uns jetzt nicht so viel ab, diese wunderbaren Glaubenswahrheiten für wahr zu halten. Aber Glaube hat auch mit Verheißungen zu tun und mit Aussprüchen, die der Herr Jesus getan hat. Mit Dingen, die der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat und die auch für uns heute noch Gültigkeit haben. Und da wird es sehr praktisch. Ich möchte gerne mal ein paar Verse vorlesen, um zu zeigen, wie praktisch das wird, wenn wir ganz konkret Aussprüche des Herrn Jesus vor uns haben. Ein Vers aus Lukas Kapitel 6, Lukas 6, Vers 38. Da sagte Herr Jesus zu seinen Jüngern: Gebt und euch wird gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Glaubst du das? Jetzt werden viele sagen, ja, das glaube ich, der Herr hat es gesagt. Aber die Frage ist, zeigt sich das in meinem Leben, zeigt sich das in deinem Leben, wenn der Herr Jesus sowas sagt? Gebt und euch wird gegeben werden. Das hat ja was Praktisches, ja? Das hat was mit Loslassen zu tun, im Vertrauen darauf, dass Gott sorgt. Matthäus 6, Vers 33, sagt der Herr Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, alles andere, was ihr nötig habt, das wird euch hinzugefügt werden. Und auch da wieder die Frage, glauben wir das allgemein, halten wir das für wahr oder glaube ich das für mein Leben? Und setze ich meinen Fuß darauf und sage, der Herr hat es versprochen, ich werde genauso handeln, dafür muss ich die Zügel aus der Hand geben, aber Gott wird sein Versprechen wahr machen in meinem Leben. Also es gibt viele Zusagen oder Aussagen, Verheißungen, die damit zu tun haben, dass wir bereit sind, loszulassen, dass wir bereit sind, unseren Fuß auf das Wasser zu setzen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir jetzt, dass du handeln wirst. Ein anderer Vers aus Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Ich lese den zweiten Teil. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Auch das wieder eine ganz klare Aussage der Schrift, ohne Wenn und Aber. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Glauben wir das in dem Sinne, dass wir unseren Fuß darauf setzen und sagen, ja, weil das so ist, werde ich genau das praktizieren. Wenn Gott das zusagt, dass dieses Gebet so kraftvoll ist, dass es den Arm Gottes bewegt, Gott lässt seinen Arm dadurch sozusagen bewegen, benutze ich das dann auch? Oder halte ich das nur allgemein für wahr? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Inwiefern leben wir in diesem Glauben? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das heißt, es ist ein Lebensprinzip, es ist eine Lebensrealität, in diesen Verheißungen Gottes zu leben, unseren Fuß darauf zu setzen. Matthäus 28 sagt der Herr Jesus, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ist das etwas, was wir täglich vor Augen haben, weil der Herr es versprochen hat, dass der Herr Jesus bei uns ist, dass er an unserer Seite ist, dass er uns nicht versäumen, nicht verlassen wird? Ist das Glaubensrealität bei uns? Und natürlich die Zusage des Herrn Jesus, siehe, ich komme bald. Auch das kann man wieder als ein grundsätzliches Wissen im Kopf haben oder es ist eine Glaubensrealität, auf die wir vertrauen, in der wir leben und die unser Leben dann auch maßgeblich prägt. In der Praxis, wenn wir das tun, wenn wir unseren Fuß darauf setzen, dann hat das Auswirkungen. Das bewegt unser Glaubensleben. Ich möchte gerne mal ein paar Verse lesen aus Psalm 119, wo das bei dem Psalmist so schön durchkommt, wie er mit Gott geredet hat, wie sich dieses praktische Glaubensvertrauen gezeigt hat in seinem Gebet, in Verbindung mit dem Wort Gottes. Psalm 119, Vers 49. Gedenke des Wortes an deinen Knecht, auf das du mich hast harren lassen. Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Da war jemand, der hatte sein Vertrauen auf das Wort Gottes gesetzt und er erinnert Gott jetzt daran und sagt, gedenke doch dieses Versprechens, was du gegeben hast. Mach das doch bitte jetzt wahr in meinem Leben. Das ist wahrer Glaube, der Gott beim Wort nimmt, der Gott an seine Versprechen, an seine Zusagen erinnert. Das zeigt sich unter anderem im Gebet, dass wir die Zusagen Gottes einfordern. In dem Sinne, dass wir sagen, Gott, weil du gesprochen hast, tu das doch. Das haben Männer Gottes immer wieder getan. Gibt es viele Beispiele für, dass Gott Aussagen gemacht hat, Zusagen gegeben hat und Männer Gottes haben das wirklich eingefordert. Im Psalm 119, Vers 81, meine Seele schmachtet nach deiner Rettung, ich harre auf dein Wort. Da war jemand, der war in schweren Umständen, der hatte große Not und der sehnte sich nach Rettung, der sehnte sich nach Hilfe von Gott und sagt, ich harre darauf, dass du helfen wirst. Ich harre auf das, was du zugesagt hast. Ein zweiter Punkt ist die Blickrichtung des Glaubens. Worauf schaut der Glaube? Wir haben jetzt gesehen, dass der Glaube sich gründet auf das Wort Gottes, auf das, was Gott gesagt hat, was Gott uns versprochen hat. Der zweite Punkt ist, worauf blickt der Glaube? Der Glaube, der klammert sich nicht nur an das Wort Gottes, sondern er klammert sich an Gott selbst. Das ist wunderbar. Er klammert sich an den Gott, der sich geoffenbart hat. An diesen großartigen, allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott, der der Geber der Verheißung ist. Und je mehr der uns vor Augen steht, desto mehr werden wir auch Glaubensvertrauen haben. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Ich möchte das auch mal zeigen in Verbindung mit Römer Kapitel 4, wieder mit dem Glauben Abrahams. Da wird das ausdrücklich gesagt. In Römer Kapitel 4, zu einer Zeit, wo Abraham schon 99 Jahre alt ist, da wird von ihm gesagt, dass die Verheißung Gottes hatte sich noch nicht erfüllt, aber Gott hatte sich ihm geoffenbart als der Allmächtige. Und dann wird gesagt in Vers 17 in der Mitte, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Das ist so beeindruckend. Da wird uns gezeigt, dass Gott der ist, der Schöpfer, der mit einem Wort gesprochen hat und das ganze Universum, Galaxien, unendlich viele Sterne, wir können sie gar nicht zählen, sind ins Dasein gekommen durch ein Wort Gottes. So groß und so gewaltig und so mächtig ist Gott. Und Abraham hat an diesen Gott, auf diesen Gott hat er sein Vertrauen gesetzt. Der Gott, der aus dem Nichts etwas entstehen lässt, der ein Wort spricht und Dinge kommen zustande. Er sprach und es stand da. Psalm 33 zeigt das so schön. Das zeigt uns etwas von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Also Abraham hat von Gott auf die Umstände geschlussfolgert. Ein ganz wichtiger Punkt. Wie oft ist es so, dass wir Probleme vor uns sehen, große Probleme vielleicht, und die sind so groß vor unseren Augen, dass wir dann uns so darauf fokussieren und dann zweifelnd zum Himmel schauen und sagen, ist Gott in der Lage, das zu lösen? Abraham hat es genau umgekehrt gemacht. Abraham hatte seinen Blick auf den Allmächtigen gerichtet und hat von Gott auf die Umstände geschlussfolgert und hat gesagt, für diesen Gott ist nichts unmöglich. Und wenn dieser große und allmächtige Gott gesprochen hat, dann wird er zu 100% das erfüllen, was er auch verheißen hat. Gott ist der, der Leben aus dem Tod hervorbringt. Ich möchte auch mal einen Vers lesen aus Epheser Kapitel 1. Da wird gesagt, im Blick auf uns, die wir das erlebt haben, dieses geistliche neue Leben, welches die überragende Größe, Epheser 1, Vers 19, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das sind sehr starke Ausdrücke, die Paulus hier verwendet, um uns die Kraft, diese unfassbar große Macht und Kraft Gottes vorzustellen. Aber das ist der Gott, an den Abraham geglaubt hat, auf den Abraham sein Vertrauen gesetzt hat. Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 1, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Nicht nur ich weiß, was ich geglaubt habe, sondern ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich bin davon überzeugt, dass er imstande ist, das ihm anvertraute Gut aufzubewahren. Und je besser wir den kennen, an den wir glauben, der sich uns gezeigt hat durch sein Wort, umso mehr werden wir unser Vertrauen auch auf ihn setzen. Von Sarah wird gesagt in Hebräer Kapitel 11, ich möchte den Vers auch mal lesen, Hebräer 11, Vers 11. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Sarah, die stützte sich auf das Wort Gottes, aber die glaubte daran, dass Gott sich nicht verändert und dass Gott felsenfest zu seinem Wort steht. Und auch das haben Männer und Frauen Gottes in der Bibel immer wieder getan. Ein Beispiel dafür ist Josaphat. Ich möchte das gerne mal lesen aus 2. Chroniker Kapitel 20. Josaphat, der mit dem Volk Israel in großer Bedrängnis war, die Feinde viel zahlreicher als sie selbst, und Josaphat in dieser Situation Gott anruft, anfängt zu beten. Lese mal diese Verse, 2. Chroniker 20 ab Vers 6. Und er sprach, Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der da Gott im Himmel ist? Das bedeutet, die Fußnote sagt, derselbe, der unveränderlich in sich selbst bestehende. Und bist du nicht der Herrscher über alle Königreiche der Nation, und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand vermag gegen dich zu bestehen? Hast nicht du, unser Gott, die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewig? Das ist Glauben im Gebet. Josaphat hatte Glauben daran, dass Gott sich nicht verändert. Und dass Gott felsenfest zu seinen Zusagen steht, die er Abraham bereits gegeben hat. Und Josaphat sagt, weil du dich nicht veränderst, weil du der unveränderlich in dich selbst Bestehende bist, deswegen wirst du das wahrmachen. Er nimmt Gott beim Wort und er stützt sich auf diese Verheißung Gottes. Der Jesus hat das übrigens auch getan. Er hatte auch immer wieder die Größe Gottes vor Augen, als er gebetet hat. Matthäus Kapitel 11. Da wird gesagt in Vers 25, dass der Herr Jesus sagte, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Als er mit Gott geredet hatte, hatte der Herr Jesus die Größe und die Majestät und die Gewalt Gottes vor Augen und hat mit Glaubensvertrauen gebetet. Am Grab von Lazarus, da hat der Jesus seine Augen aufgehoben zum Himmel und sagte, ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Er hatte keinen Zweifel daran. Der Jesus hatte Glaubensvertrauen im Blick auf die Größe Gottes, weil er seinen Blick immer wieder zum Himmel hin gerichtet hat. Das ist so wichtig für uns, dass wir uns nicht auf die Probleme fokussieren, sondern dass wir zuallererst auf den schauen, der haushoch, himmelhoch über den Problemen steht. Wenn wir diesen Blick zuallererst haben, dann bekommen alle anderen Dinge ihren richtigen Platz. Zweimal hat der Herr Jesus von großem Glauben gesprochen. Einmal in Verbindung mit dem Hauptmann in Lukas Kapitel 8, ist das, glaube ich, oder Lukas 7. Der Knecht dieses Hauptmanns, der war krank, und der Hauptmann sendet zu dem Herrn Jesus und sagt, bitte komm in mein Haus. Und der Jesus macht sich auf den Weg. Und während er noch auf dem Weg ist, da schickt der Hauptmann ein zweites Mal und sagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden. Dieser Mann, der hatte Glauben in das Wort Gottes. Der hatte Glauben daran, dass dieser Gott, der mit einem Wort Dinge ins Dasein gerufen hat, der brauchte nur ein Wort zu reden und er konnte auf Distanz Menschen gesund machen. Als der Jesus das gehört hat, da sagt er: Selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das ist Glaube, der sich auf die Allmacht, auf die Kraft Gottes stützt. Das ist großer Glaube. Wenn wir groß von Gott denken, in dem Sinne, dass er allmächtig ist, dass für ihn kein Ding unmöglich ist. Was Hiob am Ende seines Lebens gesagt hat: Ich weiß, dass du alles vermagst und dass dir keine Sache verwehrt werden kann. Das ist Glaube, der Gott ehrt, den Gott, der Gott ehrt und den Gott als großen Glauben bezeichnet. Und zum Zweiten haben wir in Matthäus Kapitel 15 diese kanaanäische Frau, wieder eine Frau, die nicht zum Volk Israel gehörte. Und die kommt zu dem Herrn Jesus und sie hatte eine Tochter, die war besessen von einem Dämon. Und sie kommt zu dem Herrn Jesus und bittet den Herrn Jesus um Hilfe. Sie bittet den Herrn Jesus darum, dass er ihr hilft bei ihrem Problem. Und der Jesus wartet. Er gibt nicht sofort eine Antwort, sondern er wartet, bis sich der Glaube dieser Frau entwickelt, bis der Glaube dieser Frau wirklich herauskommt. Das ist manchmal auch so bei uns, dass der Herr nicht direkt antwortet, sondern dass er sehen möchte, dass sich Glauben entwickelt. Wenn wir immer sofort alles bekommen würden, was wir bitten, dann würden wir nicht geistlich wachsen. Es bedeutet manchmal wirklich zu warten und Gott zu zeigen, auch während wir warten, dass wir vertrauen. Dass wir es für wahr, für möglich halten, dass Gott noch antworten wird. Und das hat diese Frau getan. Die hat sich an den Herrn geklammert. Und der Herr sagt ihr, das sind eigentlich menschlich gesprochen harte Worte, aber sehr, sehr passend diese Situation. Da sagt der Herr zu ihr in Vers 26, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden oder den Hündlein. Ein verächtlicher Ausdruck, sagt die Fußnote. Vorzuwerfen, hinzuwerfen. So hat der Herr Jesus mit dieser Frau gesprochen. Und wie viele wären da weggelaufen und haben gesagt, also das lasse ich mir nicht bieten. Aber diese Frau, die hat sich dem unterstellt, die hat gesagt, ja Herr, und doch fressen die Hunde von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Die Frau hat nicht locker gelassen, die hat gesagt, ich weiß, dass ich kein Anrecht auf Hilfe habe, ich weiß das. Aber ich kenne dein Herz und ich kenne deine Barmherzigkeit und deswegen lasse ich nicht los. Diese Frau, die kannte etwas von dem Herzen des Herrn Jesus. Die kannte die Barmherzigkeit und die Liebe des Herrn. Und die sagte, ich habe kein Recht, aber weil ich deine Barmherzigkeit kenne, deswegen höre ich nicht auf zu bitten. Und der Herr Jesus, der sagt, o Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Ist das bei uns auch so, dass wir die Barmherzigkeit Gottes kennen, dass wir auch sagen, ich habe kein Recht darauf, aber ich weiß, dass du gnädig bist. Ich habe dich so erlebt. Ich weiß, dass du gütig bist. Ich habe geschmeckt, dass du gütig bist. Und deswegen werde ich weiter bitten. Diese zwei Dinge, Glaube an die Allmacht Gottes und auch Glaube an die Liebe Gottes, an die Barmherzigkeit Gottes, das sind Dinge, wo Gott sagt, dass es großer Glaube ist. Jemand hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, aber wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Und das ist wahr. Es geht darum, wie groß Gott vor uns steht. Das ist letztendlich das, worauf sich der Glaube gründet, wodurch der Glaube angefacht wird. Je größer unser Gottesbild ist, je größer wir von Gott denken, je besser wir das Herz Gottes kennen, umso mehr Vertrauen werden wir ihm auch wirklich entgegenbringen. Es gibt viele, die das erlebt haben. Die Kirchengeschichte, die zeigt das an vielen Stellen. Wie Männer und Frauen Gottes Gott beim Wort genommen haben, obwohl sie nichts gesehen haben, doch erlebt haben, dass Gott antwortet. Ich denke da immer wieder an die Geschichte von Georg Müller. Ich weiß gar nicht, vielleicht kennt ihr die, der auf dem Weg nach Amerika war und während das Schiff über den Atlantik fuhr, zog ein großer Nebel auf und sie konnten nicht mehr so schnell fahren wie geplant und der Kapitän Der sagte zu Georg Müller, es ist ausgeschlossen, dass wir Ihren Termin, den Sie dort haben, wahrnehmen können. Wir werden einige Zeit zu spät dort ankommen. Und dann sind die beiden unter Deck gegangen, um zu beten. Georg Müller wollte mit dem Kapitän zusammen beten und geht auf die Knie und spricht ein einfaches Gebet, aber ein glaubensvolles Gebet im Blick auf einen großen Gott. Und dann will der Kapitän anfangen zu beten und Georg Müller legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, bitte beten Sie nicht. Ich gebe Ihnen zwei Gründe, warum Sie nicht beten brauchen. Zuallererst, Sie glauben überhaupt nicht, dass Gott auf Ihr Gebet antworten wird. Und zweitens, ich glaube, dass Gott bereits auf mein Gebet geantwortet hat. Dann sind sie wieder an Deck gegangen und der Nebel war weg. Das waren Dinge, davon gibt es mehrere Geschichten in der Kirchengeschichte, wo Männer oder Frauen Gottes auf den Knien Gewissheit bekommen haben darüber, dass Gott auf Gebet antwortet. Weil sie diesen Gott kennengelernt haben.